Ja, ihr lieben Geschwister, ich grüße euch ganz herzlich zu dem letzten Gottesdienst dieses Kalenderjahres 2020 und es ist mir eine besondere Ehre, heute hier zu sprechen. Aus folgendem Grunde, weil nämlich die Weihnachtsfeiertage jetzt hinter uns liegen und offenkundig das dazu führt, dass einige von uns noch nicht hier sind, sondern unterwegs sind. Und im Rahmen der Vorbereitung dieser Predigt ging mir so auf, wenn ich so zurückdachte an meine Zeit, bevor ich Jesus kannte, dann waren diese Tage so zwischen Weihnachten und Neujahr für mich immer ganz besondere Tage. Besonders jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eher im negativen, weil ich dann immer noch mal so durchging, gut, was hast du jetzt alles erlebt in dem Jahr? Und dann kamen einem so manche schlechte Gedanken, was man alles so erlebt hat früher, als Kind, als Jugendlicher, wie auch immer. Und da musste ich so denken, ja Herr, und wie anders ist es jetzt? Es ist aber auch so, dass diese Tage auch in anderer Hinsicht eine gewisse Besonderheit mit sich bringen. Wenn ihr nämlich ein Radio oder einen Fernseher besitzt und diese hin und wieder auch mal einschaltet, dann werdet ihr nämlich feststellen, dass da in diesen Tagen unheimlich viele Jahresrückblicke laufen. Dass man dort also sowohl von öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten als auch von privaten Anstalten immer wieder Jahresrückblicke serviert bekommt, wo denn Personen oder auch Ereignisse, Erlebnisse dargestellt werden, die dann entweder ein ganz besonderes Ereignis repräsentieren oder aber wo zumindest gemeint wird von den Verantwortlichen, dass hier ein gesteigertes öffentliches Interesse vorliegen dürfte. Und natürlich, wir brauchen uns da, glaube ich, keine großen Gedanken zu machen, wäre es naiv davon auszugehen, dass bei irgendeinem Rückblick in diesem Jahr ein Wort nicht auftaucht. Ich müsste es wahrscheinlich nicht mal aussprechen, ich tue es trotzdem, denn sonst hätte ich das Gefühl, fehlt dieser Predigt etwas. Das Wort Corona oder auch Corona-Krise oder Corona-Pandemie, wie auch immer man das Kind nennen will, das wird weder bei den privaten noch bei den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten fehlen. Und sicherlich dürfen wir uns auch darüber im Klaren sein, dass das Jahr 2020 mit dieser Corona-Geschichte Eingang halten wird in die Geschichtsbücher, weil man der Meinung ist, dass also seit Ende des Zweiten Weltkrieges kaum ein Kalenderjahr von so einer gewaltigen Bedeutung war wie das Jahr 2020 mit dieser Krise. Das Spannende ist jetzt allerdings, dass je nachdem, welche politische Gesinnung die Redakteure haben, die für diesen Jahresrückblick zuständig sind, man unter Umständen auch Kenntnis darüber erlangt, dass es, völlig widersinnig eigentlich, aber dass es eben in diesem Krisenszenario mit Staatshilfen, mit Pleitewellen, mit Massenentlassungen, mit Kurzarbeit, mit Staatsverschuldung, dass es also trotz dieses gewaltigen Krisenszenarios, das ja die ganze Welt umspannt, dennoch einige Menschen gibt, die profitieren von dieser Krise und deren Vermögen, deren Umsatz in diesen Tagen Höhen erreicht, die also bisher als unvorstellbar galten. Und ich habe gestern noch mal auf einen aktuellen Index geguckt und da tauchen dann eben Namen auf wie Apple, Microsoft, Amazon, Facebook oder eben andere große Technologieunternehmen, aber auch Pharmaunternehmen tauchen zunehmend in dieser Statistik auf, insbesondere wenn sie sich worum verdient machen? Natürlich um die Erforschung und Produktion von Impfstoffen. Und auch hier ist klar, wenn sich das hier auch noch bei den Pharmaunternehmen nicht ganz so deutlich niederschlägt wie bei diesen Technologieunternehmen, so ist davon auszugehen, dass auch sie, die Pharmaunternehmen, anders aus dieser Krise herauskommen, wie sie hineingegangen sind. Das heißt also, rein objektiv können wir feststellen, dass es Unternehmen gibt und wenn wir von Unternehmen sprechen, sollte man wahrscheinlich, man sehe mir hier die kleine politische Spitze nach, insbesondere von den führenden Personen in diesen Unternehmen ausgehen, die also aus dieser Krise trotz all der gesellschaftlichen Veränderungen wie der galoppierenden Digitalisierung und so weiter einen Vorteil haben, die also hier wirklich etwas gewinnen sozusagen. Und das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil wir ja viel mitbekommen, dass also Leute am Rande ihrer Existenz jetzt sind. Also wir hören etwas von Tourismusunternehmen, die Flugzeugbranche, dann gibt es Gastronomiebetriebe, dann gibt es Etablissements zur kulturellen oder auch zur sonstigen Unterhaltung und Belustigung der Massen. Also es gibt unheimlich viele Menschen, denen jetzt aufgrund der Corona-Krise Umsatzausfälle, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder auch schlichtweg die Zerschlagung ihrer ganzen bisherigen Existenz drohen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Nun könnte man natürlich geneigt sein, davon auszugehen, oh, das ist ja ein ganz neuartiges Phänomen, sowas hat es doch früher nicht gegeben. Aber das ist ein Irrtum. Es ist ein Phänomen, das es seit Jahrtausenden gibt, dass es Menschen gibt, die nicht nur aus Seuchen, sondern zum Beispiel auch aus Kriegen Profit schlagen. Das waren, wenn wir lange zurückgehen, insbesondere Menschen, die politisch Macht besaßen, aber seit geraumer Zeit sind es auch Menschen aus dem Bereich der Wirtschaft, die also durchaus Vorteile haben, wenn Kriege geführt werden. Und während Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Menschen auf Schlachtfeldern hingemetzelt werden oder aber in der Folge von Kriegen Menschen vor sich hin vegetieren, weil man ihre ganze bisherige Existenzgrundlage zerschlagen hat, dann gibt es trotzdem Menschen, die sagen können, wohlan, mein Portemonnaie hat sich merklich gefüllt. Ich freue mich, dass es diesen Krieg gab, weil sie selber im Regelfall auch gar nicht betroffen sind davon, zumindest nicht live, so wie diese Menschen, die ihrer Existenz beraubt sind. Nun soll das hier keine politische Rede sein. Wir sind ja hier bei keiner Wahlkampfveranstaltung, sondern es ist ja immer noch eine Predigt. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was hat denn diese eher politisch angehauchte Einleitung mit Predigt zu tun? Ganz einfach. Das Ganze dient als Aufhänger für etwas, was es auch schon vor Jahrtausenden gab. Denn Krieg und Profiteure von Krieg, die gab es schon zu Zeiten des Alten Testaments. Wir können zum Beispiel einen Rückblick wagen, etwa in die Zeit vor 2500 Jahren und können uns dort einmal das Jahr 597 oder die Zeitspanne von 597 bis 586 vor Christus angucken. Das ist eine Zeit, die für Israel auch sehr bedeutsam war, weil es hier große Umwälzungen gab. Vor geraumer Zeit wurde Israel getrennt, also es wurde geteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Es gab getrennte Hauptstädte, es gab zwei Könige, die diese beiden Reiche jetzt regierten. Und das Nordreich, das sich deutlich schneller abgewandt hatte vom Gott Israels, der Israel aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hatte, dieses Nordreich, das hatte schon sehr schnell dann die Folgen seines Götzendienstes erlebt, indem es nämlich zerschlagen wurde. Es geriet in den Konflikt mit dem damals amtierenden assyrischen Weltreich und dieses assyrische Weltreich hat das Nordreich dann aufgerieben. Es wurde also mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht. Die Menschen wurden aber in der Regel nicht deportiert, sondern man hat sie quasi vermischt. Es gab also dann große Umsiedlungsaktionen und man hat also viele fremde Völker dann dort hingesiedelt, sozusagen in das Nordreich. Und hat dann teilweise auch Leute aus dem Nordreich rausgebracht, also israelische Männer und Frauen hat sie dort rausgebracht. Und hat dann, also das war so die assyrische Taktik, geguckt, dass man durch die Vermischung von Völkern hier politische Gefügigkeit erreicht. Und das Ganze ist ja auch erfolgreich. Das sehen wir schon im Neuen Testament, da gibt es ja den Konflikt zwischen den Samaritern, eben den Nachkommen dieses Mischvolkes oder dieser Mischvölker, wie sie bezeichnet werden, und den Juden. Also dem Südreich. Aber auch das Südreich ist im 6. Jahrhundert vor Christus alles andere als auf einem guten Weg mit dem Herrn unterwegs. Und das Ergebnis davon ist, dass der Herr auch hier ankündigt, ihr lieben Leute, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr eure verkehrten Wege nicht beendet, dann wird auch über euch ein Gericht hereinbrechen. Eingesetzt hat das Ganze unter der Herrschaft des Königs Manasse. Der hat nämlich 100 Jahre zuvor im Jahr 696 vor Christus seine Herrschaft angetreten und er herrschte für mehrere Jahrzehnte und das Ergebnis war, dass unter seiner Regierung ein Götzendienst einsetzte, eine geistliche Hurerei will ich es mal nennen, die also dazu führte, dass das geistliche Leben, also die Beziehung des Volkes Juda zu seinem Gott, dass die also massiv gestört wurde und dass die also immer mehr abglitt. Und deswegen hat Gott im Laufe von diesen gut 100 Jahren immer wieder Bemühungen unternommen, um sein Volk zur Umkehr zu rufen und hat gesagt, Mensch Leute, kehrt doch um.
Und das hat er teilweise sehr liebevoll gemacht. Er sandte Propheten, die also mit Engelszungen auf das Volk einredeten und sagten, ihr lieben Leute, erinnert euch doch an das Wunderbare, was der Herr uns getan hat, als er uns aus der Knechtschaft in Ägypten führte, als er uns in das gelobte Land einziehen ließ und so weiter und so weiter. Das Ergebnis, man wollte nicht hören. Der Herr bediente sich auch anderer Wege, indem er dann wiederum Propheten sandte, die sagten, es naht ein Gericht. Und wenn wir nicht umkehren und Buße tun, dann müssen wir damit rechnen, dass hier irgendwann Feierabend ist. Aber auch das wollten die Menschen im Regelfall nicht hören. Also auch der Ruf zur Buße verhallte, im Regelfall ungehört. Und einer dieser Propheten, die von Gott gesandt wurden, war der Prophet Jeremia. Der musste dann auch tatsächlich, obwohl er über lange Zeit immer wieder die Menschen warnte, sowohl den König als auch das einfache Volk, so musste er doch miterleben, dass auch Juda unterging und das neu aufstrebende babylonische Weltreich, das dann auch die Assyrer besiegte, dann ab 597 vor Christus deportierte. Und genau in diesem Jahr 597 vor Christus, da sprach Gott zu Jeremia in einem Bild. Und dazu lese ich uns aus Jeremia 24, die Verse 1 bis 10. Der Herr ließ mich schauen, und siehe, da standen zwei Körbe mit Feigen vor dem Tempel des Herrn. Das war, nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, den Jechonja, den Sohn Joachims, den König von Juda, aus Jerusalem gefangen weggeführt und ihn samt den Fürsten Judas und den Schmieden und den Schlossern nach Babel gebracht hatte. Der eine Korb enthielt sehr gute Feigen, so wie die Frühfeigen. Im anderen Korb aber waren sehr schlechte Feigen, die man vor Schlechtigkeit nicht genießen konnte. Da sprach der Herr zu mir, Jeremia, was siehst du? Feigen, antwortete ich. Die guten Feigen sind sehr gut. Und die schlechten Feigen sind sehr schlecht, sodass man sie vor Schlechtigkeit nicht genießen kann. Da erging das Wort des Herrn an mich. So spricht der Herr, der Gott Israels. Wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldäer geschickt habe, als gut ansehen. Und ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten und sie wieder in dieses Land zurückbringen. Und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht genießen kann, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln, spricht der Herr, und seine Fürsten und den Überrest von Jerusalem, sowohl die, welche in diesem Land übrig geblieben sind, als auch die, welche im Land Ägypten wohnen. Und ich will sie zum Entsetzen, zum Unheil dahingeben in alle Königreiche der Erde, zum Schimpfwort und zum Sprichwort, zum Stichelwort und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde. Und ich werde gegen sie das Schwert, die Hungersnot und die Pest loslassen, bis sie vollständig aus dem Land vertilgt sind, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Jetzt könnte man über eine Sache stolpern und sagen, das ist ja ein gewaltiger Text, aber wir haben doch eben noch was von einem König Jechonja gehört. Und jetzt hören wir etwas von einem König Zedekia. Das ist ganz einfach. Ich sage das nur kurz, bevor wir uns dann dem ersten Predigtpunkt zuwenden. Am 16. März 597 vor Christus haben die Babylonier also Jerusalem erobert und sie haben den bis dahin regierenden König Jechonja mit seinen Fürsten und eben den ganzen wichtigen Leuten des Volkes gefangen genommen und haben ihn und eben seinen ganzen Tross nach Babylon geführt und haben dann eine Art Vasallenkönig eingesetzt. Also ein König, der zwar auch Jude war, aber der eben ja ihn jetzt in gewisser Weise hörig sein musste, denn alles andere hätte seinen Untergang ebenfalls bedeutet. Und eben dieser König war Zedekia. So, und wir steigen jetzt einmal ein in den ersten Predigtpunkt, den ich überschrieben habe mit die erste Gruppe scheinbarer Profiteure der Krise. Wir erinnern uns, ich hatte im Rahmen der Einleitung gesagt, dass es ja eigentlich völlig bekloppt ist, wenn man sich vorstellt, es gibt einen Krieg, wenn man sich vorstellt, es gibt eine Seuche oder irgendeine andere Form von Katastrophe, dass es möglich ist, dass Menschen auch von so einem Horrorszenario Profit schlagen, dass Menschen aus einer solchen Situation hervorgehen und sagen, mir hat's genutzt. Ja, das widerstrebt unserem Denken. Also ich hoffe zumindest, dass es unserem Denken widerstrebt. Denn ansonsten müssten wir uns jetzt fragen, huch, was habe ich für Gedanken? Aber wir schauen uns jetzt einmal an, die erste Gruppe scheinbarer Profiteure der Krise. Und da muss man zunächst einmal Folgendes sagen. Was hier festzuhalten ist, ist die Tatsache, ich erinnere an meine Predigtreihe, an den Galaterbrief, Gott lässt sich nicht spotten. Wir leisten die Tatsache, dass er nahezu 100 Jahre lang immer und immer und immer wieder auf vielfältige Weise zu seinem Volk geredet hat durch die Propheten und dass das Volk in aller Vehemenz und Konsequenz beschlossen hat zu sagen, das interessiert uns einen Dreck, was der Herr uns sagt, die führt jetzt eben dazu, dass das Gericht auch über das Südreich Juda hereinbricht. Mit den entsprechenden Folgen. Invasion durch die Babylonier, Deportation der Menschen nach Babylon, Tod, Verletzung, Vergewaltigung, Zerstörung, Raub, Hunger, Seuchen wird es eventuell auch gegeben haben. Das ist häufig bei Kriegen, dass aufgrund der katastrophalen hygienischen Zustände zum Beispiel auch Seuchen sich ausbreiten. Alles das bricht jetzt über die Menschen herein. Und damit nicht genug, ich hatte es bereits angedeutet, die Babylonier sagen, gut, unsere Taktik ist eine andere als die assyrische. Wir wollen jetzt hier also nicht einfach die Bewohner mit fremden Völkern, die wir hier jetzt einsiedeln, vermischen, sondern wir werden jetzt anders vorgehen. Wir werden sie einfach gefangen nehmen. Das heißt also, ein Großteil der Menschen wird hier rausgerissen aus seinem Land. Und wohlgemerkt, wir müssen uns in Erinnerung rufen, für einen Juden hat es nochmal eine ganz andere Dimension, aus seinem Land gerissen zu werden. Wenn uns jetzt jemand aus Deutschland rausnimmt, dann sagen wir, gut, ja, ist halt so, ne? Ist jetzt schade, ist dumm gelaufen, wie auch immer wir das denn bewerten. Aber für einen Juden hatte das Ganze noch eine geistliche Dimension. Denn das wussten sie. Dieses Land ist das Land, das uns der Herr vor Jahrtausenden verheißen hat. Oder sagen wir mal lieber vor Jahrhunderten. Aber das hat er uns verheißen. Das ist das gelobte Land. Das ist der Ort, an dem wir wohnen sollen, an dem wir wohnen müssen. Und nun erleben sie, zumindest die große Masse des Volkes, dass man sie wegführt. Dass man sie rausreißt aus ihrem Land. Dass man quasi ihr ganzes bisheriges Leben radikal abschneidet. Und zurückbleiben in Jerusalem, dieser Vasallenkönig Zedekia und seine Fürsten, wir haben es hier eben gesehen in dem Bibeltext, die Fürsten des Königs Sihonja, die wurden ja mit nach Babylon verschleppt. Und nun kommt der Zedekia also an die Macht. Und dementsprechend möchte ich unseren Blick jetzt einmal in besonderer Weise auf diesen Vers 8 richten. Das heißt also, wir sehen hier, dass es Menschen gibt, die steigen durch diese babylonische Invasion erst einmal auf. Nämlich eben diesen König Zedekia. Denn vorher war der gar kein König. Vorher war Jechonja König. Und Zedekia war vielleicht irgendein Adliger. Vielleicht war er aber auch nur ein einfacher Mann. Wir wissen es nicht. Es wird nicht viel mehr über ihn berichtet. Aber Fakt ist, dass ab dem 16. März 597 vor Christus dieser Mann plötzlich eine vergleichsweise große Macht hat. Weil Jechonja entmachtet und deportiert wurde. Das heißt also, ohne den babylonischen Angriff auf das Südreich wäre Zedekia wahrscheinlich heute ein für uns völlig unbekannter Mensch. Und kein Mann, keine Frau würde wissen, wer dieser Mann überhaupt war. Und auch seine Fürsten, wie es ja ausdrücklich hier in Vers 8 heißt, auch seine Fürsten wären wahrscheinlich nie zu dieser Fülle an Macht gelangt, zu diesen Privilegien, zu diesem Wohlstand, den ein solches Amt ja auch mit sich bringt, wenn nicht ihr guter Freund Zedekia plötzlich König geworden wäre. Das heißt also, auch diese Männer profitieren ungemein von der Krise. Über die anderen Menschen, die, wie Vers 8 es sagt, in Jerusalem zurückblieben, erfahren wir nicht viel mehr. Das Einzige, was wir von ihnen wissen, ist, dass der Herr, Vers 8 deutet es an, über sie genauso denkt wie über Zedekia und über seine Fürsten, indem er nämlich sagt, ihr seid schlechte, ihr seid nicht genießbare Feigen. Und über die er sagt, dass das Gericht sie zwar jetzt nicht getroffen hat, aber dass das Gericht sie definitiv noch treffen wird. Das ist nämlich das, was wir in den Versen 9 und 10 dann erkennen. Es wird also auch über diese Menschen noch ein Gericht hereinbrechen. Zwar nicht jetzt, 597 vor Christus, aber ab 586 vor Christus vollzieht sich auch dieser Schritt des Gerichtes Gottes. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, 16. März 597, gut, wir schlafen erstmal eine Nacht drüber, es ist der 17. März. Und plötzlich haben wir einen neuen König, ein Mann, der vorher vielleicht völlig bedeutungslos war, ist jetzt die mächtigste Person, eine Führungsgestalt, eine Persönlichkeit in Juda. Und es gibt Fürsten, seine Freunde, die ihm nahestehen. Was mögen diese Männer, es werden ja vorzugsweise Männer gewesen sein, was werden die wohl gedacht haben? Was wird ihnen durch den Kopf gegangen sein? Als sie plötzlich merkten, ach Mensch, es ist eigentlich verrückt. Wir haben gerade eine Krise. Unserem Volk geht es schlecht. Wir sind deportiert, aber irgendwie uns geht es relativ gut. Uns geht es sogar besser als vorher. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich in so einem Moment denken? Könnte es nicht sein, also denk mal jeder für sich drüber nach, könnte es nicht sein, wenn sowas passiert, also nehmen wir mal an, keine Ahnung, Pauline geht in 2 Wochen wieder in die Schule und plötzlich bricht eine riesen Corona-Seuche in der FEP aus und die ganze Klasse erkrankt, nur Pauline selber nicht. Da könnte man doch meinen, boah, krass, alle meine Mitschüler sind krank, liegen schwer mit Fieber da nieder, nur ich bin gesund. Könnte es nicht sein, dass irgendwann bei uns so ein Denkprozess einsetzt, dass man sagt, gut, also schon ganz nice eigentlich, wie junge Leute sagen würden. Also schon ganz toll eigentlich, dass ich als Einziger oder als Einzige gesund bleibe. Das ist ja eigentlich schon ganz toll, dass unser Land von Gottes Gericht verwüstet wird. Ich rede jetzt wieder von Juda. Dass unser Land von Gottes Gericht verwüstet wird. Aber ich, Zedekia, ich bin plötzlich König. Ich habe Macht. Ich habe Geld. Ich habe Frauen. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Man könnte sagen, es ist wunderbar. Könnte es vielleicht auch sein, dass Zedekia und seine Fürsten und auch die anderen Leute, die in Jerusalem blieben, irgendwann vielleicht auch anfangen und sagen, eigentlich ist es sogar logisch, ist es eigentlich sogar richtig, dass ich hier bleibe. Ja? Ich sag mal, kommen wir wieder zu dem Beispiel mit Pauline. Wenn Pauline jetzt als Einzige in ihrer Klasse kein Corona bekommt, könnte es ja sein, dass Pauline sich denkt, ja, also ich habe ja auch die Abstände immer in besonderer Weise eingehalten. Also ich bin immer mit dem Zollstock durchs Klassenzimmer gegangen. Und wenn sich mir einer auf unter 2 Meter genähert habe, bin ich sofort mit einem Hechtsprung zurückgeeilt, dass mir ja keiner zu nahe kommt. Und ich habe sogar mal 2 Masken übereinander gezogen. Ich habe also mal ganz besonders gut aufgepasst. Also eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, konnte es ja gar nicht anders sein, als dass ich verschont werde. Und möglicherweise hat auch Zedekia so gedacht. Er hat gedacht, naja, eigentlich, ich meine, ich habe immer gesehen, dass ich mit den wichtigen Leuten im Volk Kontakt halte, habe mich immer wieder ins Gespräch gebracht, habe immer geguckt, was will die Mehrheit, was ist gerade so die Stimmung im Land, was beschäftigt die Leute, habe immer so geguckt, wie formuliere ich etwas, dass ich bloß nicht anecke, habe meine Meinung auch immer wieder anzupassen verstanden. Also eigentlich ist das doch ganz logisch, dass ich jetzt König bin. Es ist eigentlich konsequent. Es ging eigentlich gar nicht anders. Möglicherweise kommt es sogar so weit, dass Zedekia und seine Fürsten sich auch gedacht haben, ja, also, naja, eigentlich, wenn ich es mir so überlege, ich habe es verdient. Ich habe es wirklich verdient, dass ich jetzt König bin. Es ist eigentlich nicht nur logisch. Nein, ich habe es verdient. Ich bin halt wer. Ich, Zedekia, ich mache was her. Ich bin was Besonderes. Ich habe es wirklich verdient, weil ich so ein toller Macker bin. Vielleicht denkt auch Pauline so, dass sie sich sagt, ja, also, ich bin halt Pauline. Was wollt ihr? Also, dass ihr anderen Dullis alle krank werdet, das kann ja nicht anders sein. Aber ich, dass ich gesund bleibe, das geht gar nicht anders. Ich bin halt geil. Und weil das so ist, deswegen muss ich ja auch gesund bleiben. Ich habe mir die Frage gestellt, könnte es vielleicht sogar sein, es wird uns ja nicht berichtet in der Bibel, aber es wäre doch nur menschlich, könnte es vielleicht sogar sein, dass Zedekia und seine Fürsten und auch die anderen Menschen, die in Jerusalem zurückblieben, dass die nicht sogar hergegangen sind und gesagt haben, Sünde, ach komm, in meinem Leben, das ist ja sowieso. Ne? Wir erinnern uns, seit 100 Jahren, gut, war das ja mit geistlichem Leben und zu fragen, was will Gott eigentlich und wie denkt Gott über mein Leben, sowieso nicht mehr so en vogue. Und jetzt könnte man dann ja auch sagen, okay, komm, über Sünde, das ist doch antiquiert, da muss man nicht mehr nachdenken. Also nein, es ist eigentlich völlig klar, also dieser Gott, der musste mich einfach zum König machen. Es war völlig, ist völlig logisch. Ja, also ich habe es wirklich verdient. Ich bin ein guter Mann, ich bin hundertprozentig und es ist nur konsequent, dass Gott mich zum König macht. Oder dass Gott uns jetzt hier zu wichtigen Fürsten macht. Also Gott hatte ja quasi gar keine andere Wahl als mich. Eben weil ich so ein toller Mann bin. Zedekia jetzt. Okay. Da habe ich so gedacht, das ist doch eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich. Ich bin nämlich von mir selbst ausgegangen. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, aber ich habe so gedacht, ist das jetzt wirklich so abwegig? Ist das jetzt wirklich so abwegig, dass wenn wir in einer solchen Situation wären, dass wir nicht allzu leicht genauso anfangen könnten, zu überlegen und zu diskutieren und zu sagen, ich habe es gerade versucht, mit Pauline deutlich zu machen, die ja nie so denken würde, geschweige denn, dass sie so spräche. Aber könnte es denn nicht sein, dass in unserem Herzen genau die gleichen Veranlagungen sind, wie bei dem König Zedekia, wie bei seinen Fürsten? Könnte es nicht sein, dass sie wirklich genauso gedacht haben und sich überlegt haben, ja, nee, also streng genommen, nein, also wir sind halt wirklich gut. Und wir haben es immer verstanden, unsere Fahne in den richtigen Wind zu hängen. Ich meine, heute lohnt es sich wieder bei dem Sturm draußen. Ne? Also die Fahne in den Wind zu hängen und zu gucken, okay, wie ist denn gerade so die politische Stimmung? Was will das Volk? Ja, ich passe mich immer schön an, bloß keinen Widerspruch, bloß keinen Widerstand, immer das sagen, was die anderen sagen und dann läuft das Ganze. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Zedekia und seine Gefolgsleute so unterwegs waren und dass genau dieser Umstand und auch dieses recht großzügige, wenn es denn um die eigenen Schwachheiten ging, wenn es um die eigene Sünde geht, dass genau diese Großzügigkeit dazu beiträgt, dass Zedekia dann hier wirklich tatsächlich zu einem scheinbaren Krisenprofitier wird. Warum? Weil er selbst den kleinsten Gnadenerweis Gottes im gewaltigsten Gottesgericht schafft, als sein eigenes Verdienst darzustellen. Und wie gesagt, ich möchte hier wirklich dazu einladen, einmal darüber nachzudenken, inwieweit wir am Ende dieses Jahres 2020 nicht auch an der einen oder anderen Stelle eventuell geneigt sind zu sagen, André, wenn ich so zurückblicke, du hast das schon toll gemacht. Es konnte ja gar nicht anders laufen. Denk doch bitte einmal darüber nach, ob du nicht eventuell an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben auch in der Gefahr stehst, vielleicht gerade in diesen Tagen in besonderer Weise, zu so einer Form von Selbstgerechtigkeit zu neigen und zu sagen, ja, es ging ja gar nicht anders, ich bin halt geil und weil ich so viel arbeite für die Schule, deswegen kann ich nur so gute Ergebnisse bekommen. Und weil ich so zielstrebig und willensstark bin, deswegen kann ich gar nicht anders als erfolgreich sein. Was auch immer. Ich stelle aber die Frage, ob es nicht viel mehr geboten wäre, einmal darüber nachzudenken, ob es nicht viel besser ist, das unflätige Kleid, ich benutze bewusst diese biblische Sprache, das unflätige Kleid der Selbstgerechtigkeit wegzuwerfen und Buße zu tun, über unseren selbstgefälligen Pharisäismus. Wie gesagt, ich will dem jetzt niemandem von euch unterstellen. Ich gehe jetzt nur von mir aus. Aber trotzdem möchte ich dazu einladen, da einmal drüber nachzudenken, so am Ende dieses Kalenderjahres jetzt. Ist es nicht wirklich dran zu sagen, doch, es gibt Punkte, wenn ich so auf die letzten 12 Monate blicke, da habe ich mich wirklich vermessen zu meinen, das ist mein Verdienst. Meine Leistung. Meine Intelligenz. Ein Durchsetzungsvermögen, ja, ob es nicht dran wäre, darüber wirklich einmal aus ganzem Herzen Buße zu tun und hier zu sagen, Herr, ich muss mit dir reden, wir müssen da einiges aufräumen. Der zweite Punkt, es gibt eine zweite Gruppe von Krisenprofiteuren, von scheinbaren Krisenprofiteuren. Ich erinnere noch einmal daran, Gott lässt sich nicht spotten. Er warnt die Bevölkerung in Juda immer wieder. Und er warnt auch die Könige, die nacheinander regierten, und sagt: Leute, es droht ein Gericht. Kehrt doch um. Tut doch Buße. Und ich könnte mir vorstellen, in den Monaten vor dem 16. März 597 vor Christus wird es Anzeichen gegeben haben, dass die Babylonier kommen werden. Dass die Babylonier vorhaben, Juda einzunehmen, zu erobern und die Menschen zu deportieren. Sowas fällt ja im Normalfall nicht vom Himmel. Also ich sag mal, in neuerer Zeit gibt es das, dass es plötzlich irgendeinen Angriff gibt in Form eines Blitzkrieges. Das 20. Jahrhundert ist da ja durchaus nicht arm an Beispielen für. Aber zur damaligen Zeit, denke ich, war es ja auch noch ein bisschen anders. Damals gab es keine schnellen Panzer und Flugzeuge, sondern da brauchte man ja etwas mehr Zeit, um den Krieg anzufangen. Und dementsprechend wird sich sicherlich das ein oder andere Indiz schon in den Monaten zuvor ergeben haben, dass man ahnte, nee, da könnte was kommen. Und es gab in Zedekias Umfeld kluge Strategen, die haben es verstanden, die Zeichen der Zeit zu deuten. Und sie haben daraus ihre ganz eigenen Schlussfolgerungen gezogen und haben gemerkt, naja, also hier in Jerusalem zu bleiben, das könnte ein wenig heiß werden. Denn wenn die Babylonier erstmal kommen, ist die Gefahr schon relativ groß, dass sie hier alles kurz und klein schlagen. Und sie hatten auch nicht diese Selbstsicherheit, oder sollte ich vielleicht sagen, sie hatten nicht diese Selbstgerechtigkeit der Leute, die in Jerusalem blieben und sagten, oh, vielleicht fällt ja für uns auch ein bisschen was Vorteilhaftes ab, so wie es Zedekia und seinem Gefolge ja auch erging. Sie haben sich entschlossen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Sie haben gesagt, nein, wir werden nicht hierbleiben, das wäre ja wahnsinnig, sondern wir werden uns Hilfe woanders suchen. Gehen wir doch mal zum König von Ägypten, zum Pharao. Denn wir erinnern uns, die Ägypter, das war auch eine alte Hochkultur und war auch mal lange Zeit eines der mächtigsten Länder der damals bekannten Welt. So, und dann kann man ja doch mal gucken, ob man mit diesen Ägyptern nicht auch mal ein Bündnis eingehen kann und sagen kann, Mensch, Pharao, willst du uns nicht helfen im Kampf gegen die Babylonier? Ägypten profitierte nämlich relativ lange von seinem Nimbus der Geschichte, von seiner ruhmreichen Geschichte. Und deswegen gab es kleine Staaten, wie zum Beispiel Israel, wie Juda, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder den Schutz Ägyptens gegen die neu aufstrebenden Weltreiche, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien und so weiter suchten. Und das Spannende ist, dass das Land Ägypten ja auch im Alten Testament eine besondere Bedeutung hat. Es steht ja auch für einiges. Ägypten wird zum Beispiel gerne verglichen mit der Knechtschaft der Sünde. Wieso das? Wir erinnern uns daran, zu Zeiten Mose war das Volk Israel über mehrere Jahrhunderte, nahezu 4 Jahrhunderte lang, in Knechtschaft. Das heißt, die Menschen mussten dort also unter unwürdigen Bedingungen arbeiten und sterben. Und zwar so lange, bis Gott sie in einer gewaltigen Befreiungsaktion aus dieser Knechtschaft herausgerettet hat. Und dieses Herausretten, dieses Befreien aus der Knechtschaft, das nutzt die Bibel immer wieder gerne als Bild, um deutlich zu machen, wie es eigentlich mit uns allen ist. Auch wir alle sind versklavt, sagt das Neue Testament ganz deutlich. Wir sind nämlich alle versklavt unter die Sünde. Und wenn Gott, da sein Volk Israel damals aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, so will er auch uns befreien aus der Knechtschaft der Sünde. Allerdings, wenn wir wieder auf Israel schauen, sehen wir damals was? Richtig, es dauert gar nicht lange. Und sie fangen an, wonach zu verlangen? Richtig, sie wollen wieder zurück nach Ägypten. Sie wollen wieder gerne in dieses Knechtschaftsverhältnis. Warum? Weil sie sagen, ach Mose, was führst du uns hier in die Wüste? Das ist ja furchtbar. Und ach nein, da ist das Meer, da sind die Feinde. Hilfe, warum sind wir denn nicht in Ägypten geblieben? Warum hast du das gemacht, Mose? Warum hast du uns da rausgeholt? Da ging es uns doch gut. Ja, okay, wir waren Sklaven, in Ordnung, aber uns ging es gut. Und so sind wir doch vielleicht manches Mal auch. Dass wir denken, ja, ja klar, natürlich will ich mit Jesus leben, aber ach Mann, also früher, bevor ich Jesus kannte, da gab es schon ein paar Sachen, die waren eigentlich ganz nett. Also, dass man da manchen Dingen so tun und lassen konnte, was jetzt nicht mehr so en vogue ist, das vermisse ich irgendwie. So richtig saufen und jedes Wochenende blau sein, das war doch ganz schön. Was soll denn das? Ach Mensch, ja, als Christ macht man sowas nicht. Ach Scheiße, Entschuldigung. aber als Lehrer, da hört man eben durchaus auch mal Jugendsprache. Was hat das jetzt mit dieser zweiten Gruppe von Profiteuren zu tun? Diese Menschen suchen sich Hilfe in Ägypten. Und sie sagen, wir wollen mit dem König von Ägypten einen Pakt schließen. Diese Leute erkennen, im Gegensatz zu vielen anderen, die damals in Juda lebten, tatsächlich, Gott wird Gericht halten. Die Gefahr besteht. Aber sie ziehen daraus die falschen Schlussfolgerungen, nämlich die, dass sie sagen, wir suchen uns Hilfe bei Menschen. Sie gehen einen Pakt ein mit Gottfernen oder sollte ich sagen mit widergöttlichen, mit ungöttlichen oder mit gottfeindlichen Mächten. Und wieder erlaube ich mir dir, genauso aber auch wie mir, die Frage zu stellen, könnte es sein, dass wir im Laufe der letzten Wochen, Monate eventuell auch bewusst oder unbewusst den einen oder anderen Bund eingegangen sind, uns vielleicht auf das ein oder andere eingelassen haben, wo wir sagen müssten, also wenn ich nochmal so drüber nachdenke, merke ich, das passt eigentlich gar nicht. Ich habe vielleicht einen Vertrag unterschrieben, wo ich eigentlich sagen muss, da habe ich ja regelrecht meine Seele verkauft. Oder aber ich bin Beziehungen eingegangen, von denen ich eigentlich sagen müsste, nee, die führen mich jetzt eigentlich gar nicht so hin zu Gott, sondern streng genommen bringen sie mich sogar weg vom Herrn. Eventuell habe ich aber auch Dinge getan, von denen ich dachte, ach, wieso eigentlich nicht? Das hilft mir doch. Das erleichtert mein Leben doch an manchen Stellen. Aber streng genommen habe ich damit gesündigt. Streng genommen habe ich damit, wenn ich es jetzt ganz drastisch formulieren wollte, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Und das ist das, was man dieser zweiten Gruppe vermeintlicher Profiteure, die damals nach Ägypten gegangen sind und die sich dort niedergelassen haben und gesagt haben, so König von Ägypten, hilfst du uns gegen die Babylonier? Vielleicht ist es ja bei uns genauso, dass wir einen solchen Bund eingegangen sind. Und deswegen möchte ich auch uns die Frage stellen, ob es nicht auch für dich, ob es nicht auch für mich geboten wäre, einmal darüber nachzudenken, ob es Bündnisse gibt, ob es irgendwelche Sachen gibt, mit denen wir jetzt ganz klar brechen müssten und wo wir sagen müssen, Herr, darüber muss ich Buße tun. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich mich dazu entschlossen habe. Das war ein Fehler. Da habe ich mich versündigt, weil ich damit was ausdrücke, das Misstrauen gegen dich und deine Macht. Weil ich mich hier auf Menschen verlassen habe, statt auf dich. Auch dazu möchte ich einladen, einmal darüber nachzudenken. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Predigtpunkt. Wir hatten ja jetzt zwei Gruppen scheinbarer Profiteure. Also von Leuten, wo man auf den ersten Blick denkt, ach ja, die haben es richtig gemacht. Die konnten in Jerusalem bleiben. Die sind in Ägypten in Sicherheit. Aber wie gesagt, sie sind nur scheinbare Profiteure. Wir gucken uns jetzt einmal die dritte Gruppe an. Das ist dann die Gruppe der wahren Profiteure. Und noch einmal erinnere ich an den Vers, den ich aus dem Galaterbrief schon zweimal zitiert habe. Gott lässt sich nicht spotten. Das merkt auch diese dritte Gruppe der wahren, der tatsächlichen Profiteure der Krise. Er hat sein Wort gehalten. Nach fast 100 Jahren Ruf zur Umkehr und Buße, wo er sehr geduldig gewesen ist, macht er seine Drohung wahr und sagt, nun geht es nicht mehr anders, ich muss Gericht üben. Und das Ergebnis ist, dass Jerusalem letztlich gänzlich aufgerieben wird. Noch nicht zu 100% im Jahre 597 vor Christus, aber 586 vor Christus fällt der Hammer dann endgültig. Und dann sind auch Zedekia und seine Freunde dran. Und die ganzen Fürsten und die da übrig geblieben sind. Und das bedeutet Folgendes. Zedekia und seine ganzen Gefolgsleute, die sind dann tatsächlich Verlierer. Und die Leute, die 597 erstmal als die Verlierer aussehen, nämlich die Menschen, die sofort weggeführt werden nach Babylon, die sofort rausgerissen werden aus ihrem ganzen bisherigen Leben, die sind jetzt plötzlich die wahren Gewinner. Wie kann das sein? Das ist doch total widersinnig. Hirnrissig, unlogisch, wie auch immer man es nennen will. Aber es hat einen ganz einfachen Grund. Wir müssen zunächst einmal festhalten, ja, diese Menschen, sie waren die größten Verlierer am Anfang. Denn sie wurden hautnah von Krieg, Tod, Verletzung, Vergewaltigung, Plünderung, Verlust von allen möglichen betroffen. Und eben auch von der Deportation, von der Wegführung ins babylonische Exil. Das heißt, sie haben wirklich Gericht Gottes erlebt, und zwar hautnah am eigenen Leibe. Der Zedekia, der hat das ja so am Rande mitbekommen und seine Freunde auch. Aber diese Menschen, die nach Babylon weggeführt wurden, 597, die erleben es hautnah, was es heißt, dass Gott Gericht übt. Denn ihnen bleibt nichts, außer ihr nacktes Leben. Alles andere haben sie verloren. Ihre ganze alte Existenz ist ausgelöscht. Und sie sind, das ist nämlich ganz wichtig, aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage, irgendetwas, auch nur ein Jota an ihrer Situation zu verändern. Denn was hätten sie wohl tun sollen in babylonischer Gefangenschaft? Eine Revolution anfangen? Unwahrscheinlich. Und deswegen, diese Mittellosigkeit, die den Menschen in der babylonischen Gefangenschaft vor Augen steht, aus der sie sich nicht selber befreien können, die ist genau das, was Gott an uns Menschen so gefällt. Bitte was? Diese Mittellosigkeit, die Menschen, die weggeführt wurden ins babylonische Exil, die sie haben, ihr völliges Unvermögen, irgendetwas an ihrer Situation zu ändern, die ist es, die Gott gefällt. Warum das denn? Hören wir nicht, wenn wir heute im Jahre 2020 uns in Gemeinden begeben oder wenn wir vielleicht Bibel-TV schauen oder was weiß ich nicht, wen oder was wir schauen, oder viele Prediger, die immer sagen, Gott will, dass es dir gut geht. Gott will nur dein Bestes. Gott will, dass du gesund bist. Gott will, dass du reich bist. Gott will, dass du erfolgreich bist. Ihr denkt jetzt vielleicht, was redet er? Aber genau solche Prediger gibt es. Also Leo ist Zeuge, wir haben uns da einiges zu Gemüte geführt in den letzten Wochen. Es gibt also wirklich spannende Verkündigungen in der Christenheit, wo ganz tolle Sachen versprochen werden, wo ich immer denke, bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Wenn ich sowas höre, muss ich da ernsthafte Zweifel haben. Wenn ich solche Botschaften höre, dass also je erfolgreicher ich bin, desto mehr ist das ein Indiz dafür, dass ich Kind Gottes bin. Und vor allen Dingen denke ich dann immer, ja zum Kuckuck, was ist denn aber mit den ganzen Leuten, die in Nordkorea im Arbeitslager sitzen, um ihres Glaubens willen? Was ist denn mit all den Menschen, die jetzt zum Beispiel in Nigeria von der Boko Haram dahin geschlachtet werden, wegen ihres Glaubens? Ich dachte, Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, dass wir gesund sind, dass wir erfolgreich sind. Dass wir alle mindestens 1 Million monatlich auf dem Konto haben, über die wir frei verfügen können. Hat jemand von euch 1 Million auf dem Konto? Keiner. Ja, Leute, seid ihr denn Christen? Also wir lachen da jetzt drüber, aber das Traurige ist, es gibt wirklich Menschen, die genauso reden und denken. Es gibt Menschen, die genauso reden und denken und die sagen, naja, also wenn du krank bist, dann müsstest du dich mal prüfen, ob du überhaupt richtigen Glauben hast. Wie jetzt? Du hast finanzielle Schwierigkeiten? Dann kann aber irgendwas mit deiner Beziehung zu Jesus nicht in Ordnung sein. Was? Du hast deinen Job verloren? Oh, dann musst du aber mal gucken, ob du noch gerettet bist, ob der Heilige Geist noch in dir wohnt. Es gibt Menschen, die genauso etwas lehren. Und das ist eine ganz bedenkliche Sache. Und das werden vielleicht auch Zweifel gewesen sein, die diese Menschen 597 vor Christus im babylonischen Exil hatten, dass sie sich dachten, wir haben alles verloren. Wir haben nichts mehr. Aber warum sage ich, dass das genau der Zustand ist, den Gott braucht, in Anführungsstrichen, für diese Menschen? Ganz einfach. Die Menschen haben fast 100 Jahre lang nicht hören wollen auf das, was Gott ihnen sagte. Sie waren taub. Oder um mal ein anderes biblisches Zitat zu benutzen, ihre Herzen waren wie Schmer. Wenn du jetzt irgendetwas mit Öl, mit Fett einreibst und dann willst du da Wasser drüber kippen, wirst du was merken, richtig, das Wasser perlt ab. Und genau so sagt die Bibel, sind die Herzen von der großen, großen Mehrheit der Menschen. Gottes Wort perlt an ihnen ab, wie Wasser an einem über und über mit Fett eingeriebenen Gegenstand. So, und diese Menschen, die deportiert worden sind, die der Herr rausgerissen hat und nach Babylon ins Exil geschickt hat, diese Menschen, die haben nichts mehr, was sie Gott vorhalten können und sagen können, ja, aber ich kann ja noch und ich habe ja noch. Da ist nichts mehr. Die haben gar nichts mehr, worauf sie sich berufen können. Und das ist das ganz Entscheidende. In dem Moment, in dem wir Menschen nichts Eigenes mehr aufzuweisen haben, wo wir nichts mehr haben, wo wir dem Herrn sagen können, ja, aber Herr, guck mal, ich hab doch noch und ich könnte ja vielleicht auch, wenn nichts mehr an Selbstgerechtigkeit da ist, wenn gar nichts mehr an irgendwelchen ungöttlichen Allianzen da ist, dann sind wir nämlich so weit und dann sind wir an dem Punkt, dass Gott sagt, so, und jetzt gefällt es mir anzufangen, mit dir zu arbeiten. Jetzt möchte ich mit dir arbeiten. Solange du noch mit deiner eigenen Gerechtigkeit beschäftigt bist, dann mach mal, dann brauchst du mich nicht. Ach, du vertraust auf andere Menschen, dass sie dir helfen. Und du lässt dich da auf irgendwelche schmutzigen Beziehungen ein. Gut, dann mach das, in Ordnung, brauchst du mich nicht bei. Dann sieh zu, dass du klarkommst damit. Aber in dem Moment, wo diese Sachen weg sind, in dem Moment, wo das der Fall ist, da werde ich anfangen, mit dir zu arbeiten. Das ist das, was Vers 5 zum Beispiel sagt. Wie diese guten Feigen hier, so will ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldäer geschickt habe, als gut ansehen. Ja, warum denn? Das sind doch eigentlich die, denen es am schlechtesten geht. Sie sind gefangen weggeführt. Und die will der Herr als gut ansehen? Richtig, genau das will er. Und genau so will er es auch mit uns machen. Es ist dieser völlige Bankrott jener Menschen. Es ist dieser völlige Bankrott, der Gott dazu verleitet zu sagen, so, und weil ihr jetzt bankrott seid und weil ihr nichts mehr zu bieten habt, deswegen werde ich jetzt was machen? Ich werde meine Augen auf euch richten und ich werde euch zurückführen ins verheißene Land. Punkt 1. Ich werde euch auferbauen und gründen durch meine göttliche Hand. Und, ganz entscheidend, das war vor ein paar Jahren die Jahreslosung, ich werde euch ein neues Herz geben. Ein Herz, das meine Realität erkennt, dass ich Gott Wirklichkeit bin und das auch meine Allmacht anerkennt. Und ich werde euch ein neues Herz geben, das eure eigene Verlorenheit erkennt. Das also sieht, dass in mir nichts Gutes ist. Und eben auch ein Herz, das bereit ist, Buße zu tun und zu sagen, ja, Gott, ich will umkehren. Ich will umkehren zu dir und ich werde mich unter deine gewaltige Hand beugen. Und das Fünfte, was Gott hier verheißt in diesen Versen, er verheißt hier die Gotteskindschaft. Die Gotteskindschaft, die verknüpft ist mit ewigem Leben. Jetzt gibt es aber wieder ein Problem. Das Problem ist nämlich, wie komme ich denn an diesen Punkt? Wie ist es möglich, dass Anhilde zum Beispiel sagen kann, ja, ich bin völlig bankrott. Ich bekenne meinen totalen Bankrott gegenüber dem lebendigen Gott. Wie komme ich zu diesem Punkt? Da möchte ich auf etwas hinweisen, was wir ebenfalls hier sehen können. Den Menschen damals erging es wie folgt. Und dazu schauen wir uns einmal einen Vers an, der wenig früher im Jeremia-Buch steht. Nämlich in Jeremia 21, Vers 9b. Da sagt Gott durch den Mund des Propheten Jeremia Folgendes zu den Menschen. Wer von euch hinausgeht, das ist noch bevor die Chaldäer Jerusalem platt gemacht haben, also die Babylonier. Wer von euch hinausgeht und zu den Chaldäern überläuft, die euch belagern, der wird leben und sein Leben als Beute davontragen. Das heißt, Gottes Rettungsplan im Jahr 597 vor Christus sah wie aus? Bedingungslose Kapitulation vor Gottes Gericht. Das ist Punkt 1. Bedingungslose Kapitulation. Nicht sagen, ich kämpfe dagegen an, ich verschwinde, ich fliehe, wie auch immer, sondern jawohl, ich beuge mich unter dieses göttliche Gericht. Punkt 2. Die Bereitschaft, sein altes Leben aufzugeben. Denn wie gesagt, lauft über zu den Chaldäern, sie werden euch verschleppen, sie werden euch in ihr Land bringen, aber ihr werdet dafür leben. Also, die Bereitschaft, das alte Leben hinter sich zu lassen. Dann, vollständige Unterwerfung unter diese neuen Machthaber. Ich sag mal so, wenn du dich in Gefangenschaft befindest bei einer Weltmacht und rebellierst gegen die und versuchst eine Revolution anzuzetteln, fürchte ich, ist die Gefahr groß, dass man das nicht allzu lang überlebt. Also, mussten sich diese Menschen der neuen Führung auch erstmal unterwerfen. Aber was ist das Entscheidendste? Das Entscheidendste ist eben diese Bereitschaft, was wir ja gerade in dem Vers 7 hatten, die Bereitschaft in Jeremia 24, die Bereitschaft, sich von Gott ein neues Herz schenken zu lassen. Das ist das, was Gottes Rettungsplan im Jahr 597 vor Christus ausmachte. Gott ruft uns heute Folgendes zu. Und das ist nämlich jetzt der Rettungsplan, der für uns bis heute gilt. Das ist das Wunderbare. Ich zitiere aus 1. Johannes 1, Vers 9. Steht da unten. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was heißt das? Das bedeutet erstmal Folgendes. Dieses Gericht, das Gott 597 vor Christus über sein Volk hereinplatzen ließ, das hat für uns schon jemand anderes getragen, nämlich Jesus. Das trägt Jesus an seinem eigenen Leibe für uns. Und durch das Hören auf Gottes Wort, darum wird es übrigens nächste Woche gehen, erkennen wir unsere vollständige Verlorenheit und Sünde. Und wenn wir das einmal erkennen, wenn wir erkennen, dass wir wirklich Gott nichts zu bieten haben und dass alles, worauf ich geneigt sein könnte, mir was einzubilden, dass das nichts ist in Gottes Augen. Erst wenn ich das erkenne, dann bin ich bereit für Umkehr und Buße. Will heißen, dass ich dann wirklich hergehe und sage, Jesus, ich bekenne dir meine Sünde. Ich bekenne dir den ganzen Schmutz und Dreck meines Lebens und ich will jetzt mit diesem alten Leben endgültig brechen. Ich will es hinter mir lassen. Und ich möchte, Jesus, dass du der neue Herr meines Lebens bist. Wohlgemerkt, der Herr. Wir hatten damals in der Matthäusgemeinde in der Jugend so ein schönes Bild, das gefiel mir sehr gut und auch Andreas Schröder benutzt es immer wieder in seinen Predigten. Ich habe es, meine ich, auch hier schon mal in irgendeiner Predigt vor längerer Zeit verwendet. Es ist ja ein Unterschied, wenn Leo und ich im Auto sitzen und ich am Steuer bin. Dann habe ich quasi das Kommando. So, und wenn jetzt ich zu Jesus sage, okay Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist, dann kann ich aber nicht sagen, setz dich mal auf den Beifahrersitz, ich bin am Steuer. Sondern wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, dann heißt das, Jesus muss sich an das Steuer des Autos setzen. Und ich selber, ich stolzer Affe, ich setze mich auf den Beifahrersitz. Jesus ist der Herr meines Lebens und nicht ich selber. Aber ich glaube, oft genug sind wir Kinder Gottes immer noch geneigt zu sagen, nee, also an dem und dem Punkt, da weiß ich schon besser, was dran ist. Nein, völlig falsch. Also, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann habe ich mich immer auf den Beifahrersitz zu setzen und Jesus sitzt auf dem Fahrersitz. Das war jetzt gerade nur ein Bild, Leo, nicht, dass du denkst, das ist... Okay, gut, alles klar. Letzter Punkt, sein Heiliger Geist, der überführt uns und hilft uns, mit alten und unguten Gewohnheiten zu brechen. Das ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Und ich hatte das ja auch mal gesagt hier in der Predigt. Es war nicht so, als ich am 11. Februar 2000 zum Glauben an Jesus fand, dass dann von heute auf morgen alles anderes war und mein ganzes Leben sich radikal geändert hat. Sondern manche Dinge sind mir erst im Laufe der nächsten Jahre groß geworden. Übrigens, ich hatte es eingangs gesagt, insbesondere Dinge, die für mich dann immer so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr auftauchten, wo ich dann immer wieder so Sachen, die ich in meiner Zeit, bevor ich Jesus kannte, gemacht habe, so Rituale und Angewohnheiten, die ich hatte, die ich dann weiter betrieb, aber wo ich dann irgendwann merkte, Moment mal, André, das kannst du gar nicht mehr machen, das passt ja gar nicht mehr zu deinem neuen Leben. Und wo ich dann teilweise erst 2, 3, 4, 5, 6, manchmal 7 Jahre, nachdem ich Jesus kennengelernt habe und sein Kind wurde, wo ich dann erst merkte, das geht so nicht. Ich muss damit aufhören. Ich muss darüber Buße tun. Und das ist das, was die Bibel Heiligung nennt, dass der Heilige Geist uns immer und immer und immer wieder überführt und uns zeigt, das geht so nicht mehr. Und hier heißt es umzukehren. Hier heißt es mit Dingen zu brechen. Und dazu möchte ich einladen. Ich habe die Predigt überschrieben mit diesem wunderbaren Ausspruch, den ich schon mal im Rahmen meiner Galater-Predigtreihe verwendete. Cui bono. Die Krise und ihre wahren Profiteure. Das war das Predigtthema. Und ich hoffe, dass euch deutlich geworden ist, nicht immer hat das Ewigkeitswert, das kurzfristig so verlockend und gut aussieht und so erfolgreich. Nicht immer hat das Ewigkeitswert, was vor meinen Augen sich gut darstellt. Zedekia und seine Fürsten, die werden sicherlich zwischen 597 und 586 vor Christus sehr souverän gewirkt haben. Da wird man gedacht haben, ja, die haben es irgendwie geschafft. Denen geht es viel besser als all diesen Menschen, die da in babylonischer Gefangenschaft sind. Auch diejenigen, die in Ägypten Zuflucht gesucht haben, auch denen wird es besser gegangen sein als denjenigen, die in babylonischer Gefangenschaft waren. Aber wie gesagt, nicht immer ist das, was ich sehe, was gerade vor Augen ist, das, was wirklich den Ewigkeitswert hat. Warum? Gottes Pläne reichen weiter als unsere Blicke. Gottes Pläne reichen weiter als unsere Blicke. Das heißt also, für mich sieht vielleicht eine Sache jetzt gerade richtig aus, aber Gott sagt, nein, nein, meine Gedanken sind andere. Es ist ebenfalls so, dass wir als Gotteskinder häufig, zum Beispiel wenn es um eine Art von Konfrontation mit der Welt geht, dass wir da oftmals wie eine schwache Truppe von Idioten aussehen. Und in den Augen der Welt sind wir es sicherlich auch. Ja, also ganz häufig denke ich so, gut, also wenn man so in Gemeinden schaut, wo sind denn da die Leute, wo man sagt, boah, die machen was her und boah, das sind Erscheinungen. Es gibt Gemeinden, wo es darum geht, wo man sich da gegenseitig voneinander darstellt und ja, also ich bin und ich habe und oh, ich kann. Ja, aber so auf die Christenheit als Ganzes gesehen, und das liebe ich offen gestanden, dass es hier bei uns auch so schlicht zugeht. Dass es eben nicht diese Nabelschau ist, diese geistliche, wo man sich gegenseitig übertrumpft und sagt, ach, was habe ich alles geistlich drauf und so weiter. Der Herr sagt uns selber in seinem Wort, dass wir verachtet sein werden, dass wir gehasst sein werden um seines Namens willen. Und ich hatte vorhin was von diesen geistlichen besonderen Gruppen gesagt, die also sagen, nee, nee, Gott will, dass es dir gut geht und Gott will, dass du erfolgreich bist und Gott will, dass du angesehen bist. Also in der Bibel finde ich das nicht. Ja, ich finde in der Bibel, dass Gott mich liebt, dass er mich mit größter Inbrunst liebt. Das finde ich da, aber ich finde da nicht, dass mir eine Million auf dem Konto versprochen wird. Ich finde da auch nicht, dass mir da völlige Gesundheit versprochen wird. Kann ich da nicht finden. Denn warum sonst müsste Paulus wohl Jakobus' Brief an dieses Krankengebet erinnern? Warum sollen die Menschen für Kranke beten? Die gibt es ja scheinbar in Gemeinden. Also, als Kinder Gottes, da wirken wir äußerlich manchmal nicht gerade als die Tollen, als die Coolen, als die Erfolgreichen, als die Gesegneten. Äußerlich wirken wir so nicht. Äußerlich vielleicht nicht. Aber in dem Moment sollten wir uns vielleicht immer wieder, wenn uns hier Zweifel kommen, in Erinnerung rufen, ja, wie ging es denn unserem Herrn? Wie ging es denn Jesus Christus selber, Sohn Gottes, Mensch geworden, in diese Welt gekommen? Ich habe da nur so ein ganz paar Begriffe rausgesucht aus dem Alten und Neuen Testament. Er war der Allerverachtetste. Der Allerverachtetste. Moment mal, wir reden gerade vom Schöpfer des Himmels und der Erde? Richtig. Wir reden von dem Johannes 1 sagt, in ihm sind alle Dinge. Dieser Gott selber wird als der Allerverachtetste beschrieben. Ein Ausgestoßener, erbärmlich anzusehen. Und dennoch dürfen wir uns in Erinnerung rufen, ja, aber genau dieser ist es, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist. Und wir dürfen, wenn wir in den Philipperbrief gucken, auch wissen, dieser Jesus ist genau derjenige, vor dem sich eines Tages alle Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Und Gesundheit. Und daher möchte diese Predigt dich einladen, einmal zu prüfen. Bist du ein scheinbarer oder ein wahrer Profiteur der größten Krise des menschlichen Lebens? Und da rede ich jetzt nicht von Corona, sondern die größte, katastrophalste Krise des menschlichen Lebens ist unser Kriegszustand mit dem lebendigen Gott. Das ist die größte Katastrophe des menschlichen Lebens. Was meine ich damit? Ich möchte damit deutlich machen, dass die Bibel sagt, dass alle Menschen sich quasi von Geburt an im Kriegszustand mit Gott befinden. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Kriegszustand um? Und wir haben heute drei Gruppen von Menschen gesehen, anhand unseres Bibeltextes hier. Wir haben gesehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, okay, also Gott sagt, es läuft nicht so, wie es laufen soll. da ist Krieg zwischen uns, aber Gott, schau mal her. Also erstens, ich mache das und das und zweitens, ich kann das und das und drittens, dies und das. Also eigentlich, Gott, wenn du ehrlich bist, müsstest du das sagen, nee, okay, André, du bist eine rühmliche Ausnahme, mit dir bin ich zufrieden. Du bist okay, die anderen sind alle Mist, aber du bist gut. Diese Selbstgerechtigkeit, dieser Pharisäismus. Die zweite Gruppe von Menschen, das sind die, die ein bisschen weiter blicken und die sagen, ja gut, okay, ich sehe wohl, da gibt es gewisse Probleme und ja, ich ahne, da ziehen schwarze Wolken am Horizont auf, die aber dann die falsche Schlussfolgerung ziehen und die dann sagen, ja, okay, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu heiß hier, ich versuche mich dem mal zu entziehen, indem ich da mir Hilfe suche. Aber eben nicht bei Gott, sondern bei anderen Menschen oder bei wem oder was auch immer. Und die dritte Gruppe, das ist eben die Gruppe, von der es hier in Jeremia 21, Vers 9 heißt, die sagen, ich kapituliere. Ich kapituliere und ich gebe zu, dass ich nichts zu liefern habe. Diese drei Gruppen von Menschen habe ich uns vorgestellt. Und vielleicht erinnert ihr euch, Peter hat ja interessanterweise vorhin, als er die beiden Lesungstexte vorlas, auch so explizit darauf hingewiesen. Diese Texte hatte ich beide vorgeschlagen, weil ich der Meinung bin, dass sie neutestamentlich sehr gut auf das hinweisen, worum es heute ging. Wenn wir zum Beispiel an den Pharisäer und den Zöllner im Tempel denken, dann sehen wir da zwei Gruppen repräsentiert. Wir sehen einmal den Pharisäer, der sagt, ja, Herr, also so gut wie ich hier bin, da hast du eigentlich schon Grund, stolz auf mich zu sein. Und wir sehen den Pharisäer, der sich hinstellt und sagt, sei mir Sünder gnädig, ich habe nichts zu liefern. Sei mir Sünder gnädig, ich habe nichts zu liefern, Herr. Und in dem zweiten Gleichnis sehen wir ja auch etwas. Wir sehen da die zwei Brüder. Der eine, der sein Geld, ich zitiere, mit Huren verprasst hat, und gefressen und gesoffen hat, der also keine Orgie ausgelassen hat. Und dann eben der andere Bruder, der sagt, ja, also Vater, was willst du? Ich war immer hier und ich habe doch gemacht und ich habe doch getan und wie auch immer. Und letztlich sehen wir da sehr ähnliche Linien. Wir sehen auch da eine Form von Selbstgerechtigkeit bei dem einen. Und bei dem anderen sehen wir dann auch die totale Kapitulation, nämlich dass er sagt, Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir. Und darum geht es mir, dass wir darüber einmal nachdenken, wie wir uns aus diesem Kriegszustand mit dem lebendigen Gott, ja, wie wir uns da verhalten. Vielleicht ist es euch aufgefallen, Peter hat ja auch darauf hingewiesen, wir hatten vorhin keine Gebetsgemeinschaft. Das hat auch einen Grund. Ich hatte nämlich darum gebeten, dass wir diese Gebetsgemeinschaft heute mal bewusst nach der Predigt haben. Jetzt wirst du dich fragen, warum? Ist der Alte verrückt? Also ich jetzt? Nein, ich hoffe nicht. Sondern mein Ansinnen war ein anderes. Nämlich, dass wir die Zeit nach der Predigt nutzen für das gemeinsame Gespräch mit dem lebendigen Gott, indem wir dort was tun? Indem wir dort, und das sind die Punkte aus der Predigt gewesen, das unflätige Kleid unserer Selbstgerechtigkeit wegwerfen und Buße tun über unseren selbstgefälligen Pharisäismus. Eine Gebetsgemeinschaft, in der wir eventuell auch sagen, Herr, ich möchte mit diesen unsäglichen Bündnissen, die ich im Laufe der letzten 12 Monate geschlossen habe, brechen. Und ich möchte Buße tun über mein Misstrauen dir gegenüber. Eine Gebetsgemeinschaft, in der wir Jesus unsere Sünden bekennen, in der wir vielleicht auch wirklich vor ihm kapitulieren und sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben bedingungslos und völlig vorbehaltlos und ohne jede Einschränkung ausliefern. Und vierte Möglichkeit, eine Gebetsgemeinschaft, in der wir Jesus Danke sagen für diese wunderbare Gnade, die er uns im Jahr 2020 und auch in all den Jahren davor, in denen wir seine Kinder schon sind, sein dürfen, erwiesen hat. Zu einer solchen Form von Gebetsgemeinschaft möchte ich heute einladen. Und ich hoffe, dass sich viele beteiligen.